Wir starten mit unserer heutigen Veranstaltung Städteforum Digital zum Thema, aber bitte nicht da. Welche Bedeutung hat das Image für die Quartiersentwicklung? Mein Name ist Heike Liebmann von der Geschäftsstelle des Städteforums Brandenburg. Ich werde Sie heute durch eine hoffentlich spannende eine Stunde hier zu unserem Thema begleiten, durchführen. Starten möchte ich doch erstmal nochmal mit den allerbesten Wünschen für das gerade begonnene Jahr 2022. Ich glaube, wir können uns gar nicht oft genug für dieses Jahr Optimismus, Gesundheit und Zuversicht wünschen. Wir setzen heute unsere gesprächsfreie Städteforum Digital mit der nun inzwischen schon sechsten Ausgabe fort. Heute, wie gesagt, wieder ein Thema zur sozialen Stadtentwicklung, zur Bedeutung des Images für die Quartiersentwicklung. Ich begrüße dazu wie immer mehrere Gesprächsgäste. Heute haben wir hier eine ganze Reihe von Gästen. Ich fange mal an mit Herrn Dr. Reinhard Ehnelt. Er ist Projektleiter am Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik in Berlin mit den Themenschwerpunkten soziale Stadtentwicklung, sozialräumliche Entwicklung und auch Stadtumbau. Ich begrüße Frau Hofmeister. Sie ist Quartiersmanagerin in Strausberg-Hegermühle, kommt vom Büro Stern. Stern, ja, ein Büro, was auch in anderen Quartieren im Land Brandenburg und auch darüber hinaus in der Begleitung des Programms Soziale Stadtquartiere tätig ist. Zum Gebiet Hegermühle wird Frau Hofmeister dann sicherlich selbst noch einiges sagen. Das Gebiet ist seit 2014 im Programm Soziale Stadt. Seit 2015 gibt es das Quartiersmanagement. Und ich begrüße mehrere Vertreter aus der Stadt oder für die Stadt Küritz, für das Programmgebiet Küritz West im Rahmen der Sozialen Stadt. Zum einen Ingrid Langenau, Geschäftsführerin im Büro Blau und verantwortlich im Küritz West für das BIWA-Projekt Digital Ankommen in Arbeit. Ich begrüße Christian Bold. Er ist Teamleiter Soziale Aufgaben, Koordination Mehrgenerationenhaus in Küritz. Und ich begrüße Herrn Heidorn vom Quartiersmanagement Küritz West und auch Herrn Marlow vom Quartiersmanagement in Küritz West. Wir werden alle Personen im Weiteren noch genauer kennenlernen. Deswegen lasse ich es bei dieser ganz kurzen Vorstellung. Vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte einführend in unsere heutige Veranstaltung. Das Förderprogramm Soziale Stadt oder wie es jetzt ja heißt, sozialer Zusammenhalt, nimmt ja von Beginn an Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf in den Blick und dabei immer betrachtet in einem integrierten Ansatz sowohl die städtebauliche wie auch die soziale Entwicklung die entsprechenden Herausforderungen. In dem Sinne kann man natürlich nicht nur fragen, welche Bedeutung hat das Image für die Quartiersentwicklung, sondern man kann genauso fragen, welche Bedeutung hat die auch bauliche, infrastrukturelle Quartiersentwicklung für das Image. Beides ist eben ganz eng miteinander verwoben. Missstände im Bereich der sozialen Infrastruktur, der Nahversorgung im Wohnumfeld hemmen natürlich die sozialen Entwicklungschancen und umgekehrt fördern funktionierende Nachbarschaftsstrukturen gleichwohl die Quartiersentwicklung. Das Ausbleiben von Instandsetzungen und bedarfsgerechten Anpassungen der Wohnungen führen oftmals dazu, dass alle die, die es sich leisten können, wegziehen. Und die Folge sind Segregation, negative Entwicklungen, ein schlechter Ruf für das Gebiet. Aber mit einem schlechten Ruf für das Gebiet ist immer auch eine Stigmatisierung der Bewohnerschaft zu tun. Also die Frage der Adresse, wer wohnt wo und ist schon die Adresse quasi ein gewisses Stigma. Das Förderprogramm Soziale Stadt, auch sozialer Zusammenhalt jetzt, hat vielerorts dazu beigetragen, dass die städtebauliche Entwicklung sehr positiv verlaufen ist. Viele Maßnahmen sind in den letzten Jahren umgesetzt worden. Gleichwohl ist die Wahrnehmung von außen immer noch für viele Gebiete doch durchaus problematisch. Image verändert sich scheinbar nur sehr langsam. Das hemmt natürlich dann immer wieder auch den Zuzug von neuen Bevölkerungsgruppen oder auch die Investitionen von Privaten im Gebiet. Daher heute für uns die Frage, welche Bedeutung hat das Image für die Quartiersentwicklung? Und wie lässt sich die Wahrnehmung, insbesondere auch von außen, in der Entwicklung verbessern? Damit würde ich aber auch gleich mit einer ersten Frage an Herrn Dr. Ehnelt einsteigen. Genau der Frage danach, was ist eigentlich ein Image und wie beeinflusst Image Quartiersentwicklung oder eben auch umgekehrt Quartiersentwicklung das Image? Herr Ehnelt,
ja,
herzlichen Dank nochmal, dass Sie da sind. Sie haben das Wort.
Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu diskutieren. Also vielleicht noch mal ganz kurz, warum ich jetzt eingeladen worden bin. Sicher auch deswegen, weil wir vom IFS schon zweimal die Zwischenevaluation für das Programm Soziale Stadt gemacht haben, in einigen Bundesländern Evaluationen gemacht haben. Und zuletzt habe ich jetzt hier in Wuppertal 5 Jahren die begleitende Forschung auch jetzt hier zu Ende gebracht, in 2 Quartieren in der Innenstadt von Wuppertal. Also wir haben mit diesem Thema schon seit Jahren zu tun und uns immer wieder natürlich auch gefragt, was ist überhaupt ein Image und wie kann man es positiv wenden. Das ist ja auch immer eine Aufgabenstellung in den integrierten Konzepten. Es wird auch vieles dazu getan, wir kommen ja sicher noch dazu. Also erstmal, was ist überhaupt so ein Image? Es ist, wie der Name schon sagt, ja eigentlich ein Bild, ne? Also ein Bild, was sich andere von etwas machen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein oder auch Personen sein. Das hat ja eine wichtige Rolle in der Marktforschung, in der ich auch mal tätig war, weil sich natürlich auch Markenhersteller fragen, was für ein Image hat denn jetzt mein Produkt? Und das ist ja für den Verkaufserfolg sehr wichtig. Aber man sieht dabei, es ist eben ein Bild. Es ist etwas, was sich auf Informationen stützt, zwar oder auch auf Mitteilungen von Dritten, aber es ist eben eine subjektive, auch zum Teil sehr affektive Angelegenheit. So ein Image ist eine subjektive Sicht. Ist also eher sekundär. Es ist jetzt nicht unbedingt Erfahrungswissen, sondern es ist eben so ein zusammengesetztes Bild aus unterschiedlichen Informationen. Und das ist nochmal wichtig. Ich hatte auch bei der Eingangsfrage, die mir Heike Liebmann geschickt hatte, nochmal gesagt, Binnensicht und Außenwahrnehmung, gibt es eigentlich ein Image, also ein unterstrichen sozusagen. Und da muss man sagen, das gibt es sicher nicht. Das führt uns jetzt, wenn wir das vertiefen in philosophische Fragen, ob man überhaupt die Welt so erkennen kann, wie sie ist. Also jeder sieht natürlich die Realität anders. Und so ist es auch bei dem Image. Wenn Sie jetzt zum Beispiel den Vater eines jungen Menschen fragen, der irgendwo in Bayern wohnt, was er von Neukölln hält, dann hat er sicher ein ganz anderes Bild im Kopf und eine ganz andere Meinung dazu als der Studierende dort selbst und der wieder eine ganz andere Meinung als eine Person mit Migrationshintergrund, die dort eben bewusst hingezogen ist, weil sie da auf Leute in gleicher Situation trifft. Will damit nur sagen, das Image gibt es eben sozusagen nur in der Form, dass man es erheben kann als so eine Art Produkt unterschiedlicher Sichtweisen, die alle sehr subjektiv sind und die auch nach Standpunkt und Standort eben sich sehr unterscheiden. Man hat dann sozusagen so eine Synthese, die man zusammensetzt, aber sie setzt sich eben aus sehr unterschiedlichen Sichtweisen zusammen. So ist das sicher auch bei Quartieren. Die werden eben ganz unterschiedlich auch bewertet. Haben ja auch eine unterschiedliche Funktion. Und da bin ich dann bei der weiteren wichtigen Feststellung, denke ich mal, die oft nicht so richtig beachtet wird. Also das Image ist eben was von außen im Grunde genommen an ein Quartier, an ein Produkt, an irgendeine Person herangetragen wird. Das unterscheidet sich sehr stark von der Binnensicht, weil wir haben ja oft die Situation, dann gehen die Quartiersverantwortlichen ins Quartier, machen eine Befragung und kommen wieder raus aus dem Quartier und sagen, hier steht doch jetzt, die Leute sind doch ganz zufrieden. Da kann das Image doch gar nicht so schlecht sein. Das ist ja eine böswillige Unterstellung, ne? Also die Leute sind eigentlich alle ganz happy da und warum hat das denn dann so ein schlechtes Image? Da kann man nur sagen, Image und Binnenwahrnehmung ist was vollkommen Unterschiedliches. Das hat relativ wenig miteinander zu tun. Denn es hängt ja davon ab, auch welche Personengruppen in einem Quartier leben. Wenn ich zum Beispiel ein Quartier habe, wie jetzt gerade in Wuppertal, da wohnten auch neben sehr vielen Migranten auch sehr viele Menschen mit, die angewiesen waren auf Unterstützungsleistungen. Und die hatten dort vor Ort durchaus ein sehr gut funktionierendes Netz auch von Beratungseinrichtungen. Und sie trafen dann natürlich auch ihresgleichen und die trafen sich da auch öffentlich. Die fanden das gut, ne, dass sie sich da öffentlich auf Plätzen treffen können und dass sie um die Ecke gleich das Café haben, wo sie auch mal sich aufwärmen können. Das waren die anderen, die da vorbeigingen zur Station der Wuppertaler Schwebebahn, eben nicht gut. Und daraus hat sich eben von außen eine sehr negative Wahrnehmung entwickelt. Von innen, die waren ganz zufrieden damit, dass das so war und wollten das natürlich und wollen das auch nicht, dass sich das ändert. Das gilt jetzt für die Personengruppe genauso wie für auch Geflüchtete, die beispielsweise in Gebiete ziehen, wo sie ganz bewusst eben hinziehen, weil sie dort auf gleichgepolte, sage ich jetzt mal, stoßen, die die gleichen Gewohnheiten haben oder auch vielleicht die gleichen religiösen Praktiken. Also das sind ja alles Dinge, die aus der Binnensicht eine wichtige Rolle spielen. Also da ist wichtig, was für eine Infrastruktur habe ich da, was für soziale Netze habe ich da, was für Nachbarschaften treffe ich da an und so weiter. Da können die Leute total zufrieden sein. Das Image ist trotzdem von außen davon sehr unterschiedlich.
Reinhard, ich würde da ganz kurz mal einsteigen, finde ich total wichtig, weil ich glaube, ganz ähnliche Beschreibungen können wir auch für Küritz-West und auch für Strausberg-Hegermühle sicherlich finden, weil genau da ja das Programm Soziale Stadt auch ansetzt, den sozialen Zusammenhalt innerhalb des Quartiers zu stärken, also den Menschen vor Ort das Leben so angenehm wie möglich zu machen, gleichwohl wir ja immer wieder auch erkennen, wir können soziale Strukturen mit den Programmen, mit dem Programm der sozialen Stadt, des sozialen Zusammenhalts nicht wirklich verändern, sondern wir können die Rahmenbedingungen vor Ort verbessern. Und vielleicht können Frau Hofmeister und die Kollegen und Kolleginnen aus Küritz mal ganz kurz schildern, wie sehen Sie die Situation jeweils in Ihren beiden Quartieren? Frau Hofmeister, wollen Sie vielleicht mal kurz anfangen?
Kann ich gerne machen. Ja, auch von mir nochmal ein Danke für die Einladung. Ja, das Thema des Images ist in Strausberg-Hegermühle tatsächlich ein sehr großes, weil im Gegensatz zu dem, was Herr Ehnelt gerade berichtet hat, wir hier nicht die Situation haben, dass wir ein negatives Außenimage und ein positives Innenimage, sage ich mal, haben oder eine positive Innensicht. Unsere Innensicht ist sehr durchmischt, so wie das Wohngebiet. Und wir haben hier schon durchaus auch die sehr kritischen Innenansichten zum Image. Und das ist im alltäglichen Arbeiten eine große Herausforderung, weil wir im Prinzip nicht nur mit der Außenwahrnehmung immer wieder in die Argumentation und in die Diskussion gehen müssen, sondern eben auch im Gebiet selber. Und viele Menschen nicht freiwillig, sage ich mal, so unbedingt in dem Wohngebiet sind oder es zumindest nicht so leben können, wie sie sich da bewegen können und wollen.
Vielleicht einen ganz kurzen Blick nach Küritz. Wer steigt an der Stelle mal ein?
Mach ich denn mal, wa?
Okay, Herr Bold.
Ja, hallo an alle nochmal. Und zu dem Thema Image kann man auch die Erfahrung aus Hegermühle sicherlich und die Herr Ehnelt auch beschrieben hatte, bestätigen. Wir sind auch eine bunte Mischung. Küritz West besteht ja schon zum Drittel aus der Gesamtbevölkerung von Küritz, kann man sagen, also zu 30% der Bewohner leben in Küritz West und nehmen auch die Sache vom Image unterschiedlich wahr. Also die Bürger, die eher außerhalb von Küritz West leben, gucken sehr kritisch auf Küritz West, sehen es als sozialen Brennpunkt, als schwieriges Viertel aufgrund verschiedener Sachen. Aktuell haben wir tatsächlich ein bisschen mit Gewalt zu tun aus der tschetschenischen Community, die uns da das Image natürlich auch sehr viel noch negativer belastet, wie es ohnehin schon ist. Und viele Bewohner wohnen aber natürlich auch gerne da und die nehmen ihr Viertel anders wahr. Die sind gerne in den Neubauten. Auch ich persönlich habe mit vielen Älteren auch gesprochen, wo ich dann auch so frage, Mensch, lebt ihr da eigentlich noch gerne? Ist es für euch angenehm? Die nehmen diese Probleme so gar nicht wahr. Die sind dort groß und alt geworden, wenn man so möchte. Und das ist ihr Lebensumfeld, was sie selber über viele Jahre mitbelebt, miterlebt haben, mit Höhen und Tiefen. Die schwierigen Situationen, die sich bei den Älteren und Erwachsenen sicherlich so rausstellen, sind natürlich die infrastrukturellen Sachen, dass ordentliche Angebote im Wohnumfeld vorhanden sind, sich im Freien bewegen zu können, sich quasi mit dem Wohnumfeld identifizieren zu können. Und da sind wir natürlich dann als Kommune oder auch durch Frau Langenau in dem Fall auch unser Quartiermanagement gefragt, Ideen mitzuentwickeln, die Leute abzuholen, wie man so schön sagt, abzuhören und gemeinsam mit denen Möglichkeiten zu finden.
Aber da haben wir ja schon ganz unterschiedliche Situationen jetzt gerade auch beschrieben bekommen. Für mich wäre die Frage, ob sich quasi da auch im Laufe der Zeit Dinge verändern, dass all die Menschen, die seit vielen Jahren in den Gebieten leben und ja, wir haben es ja oftmals mit Plattenbaugebieten zu tun und diese Menschen in den letzten 20, 30 Jahren ja jederzeit die Möglichkeit hatten, auch wegzuziehen. Sie sind in den Gebieten geblieben, sind aus meiner Sicht auch ganz wichtige soziale Anker oder soziale Stabilisatoren in den Gebieten. Aber wie ist das mit Neu-Hinzuziehenden? Also diese Frage des, ist man freiwillig in dem Gebiet? Fühlt man sich wohl in dem Gebiet? Und wie können wir das beeinflussen? Da würde ich gerne nochmal bei Frau Hofmeister einfach anknüpfen bei der Beschreibung, die sie vorhin gegeben hat, auch mit der Frage, was kann man an der Stelle eigentlich im Gebiet tun?
Also für Hegermühle ist es so, dass wir eine, ich sag mal, ältere Bewohnerschaft haben, zum Teil noch Erstbezug. Also das Gebiet stammt ja aus den 80er Jahren. Und damals war das ein großes Glück, in dieser Wohnlage und in diesen Neubauten eine Wohnung zu bekommen. Und viele eingesessene BewohnerInnen können sich dann noch sehr gut daran erinnern. Für die war das, wie gesagt, ein großes Glück. Da war die Versorgungsinfrastruktur, Ärztehaus, Schule, Einkaufen, das war alles nah dran. Und für damalige Verhältnisse, große Wohnungen, zum Teil Fünfraumwohnungen. Jede Wohnung in Hegermühle hat einen Balkon. Das war nicht selbstverständlich. Und dieses Image, was sozusagen über die Jahre sich verändert hat, bundesweit mit dem Blick auf Plattenbaugebiete oder Mehrfamilienhäuser ab, ich sag mal, 4 Etagen und aufwärts. Wir haben in Hegermühle 5 Etagen. Und das ist schon ein großer Moment, sage ich mal, auch so im Image und in der Innen- und Außenwahrnehmung. Und wir haben diese ältere Bewohnerschaft, die da einfach sehr gerne lebt und trotz aller Imageänderungen und Ansichtsänderungen die Vorzüge im Prinzip ja auch sieht und gesehen hat, weil Sie gerade angesprochen haben, die hätten ja im Prinzip die Möglichkeit gehabt, auch wegzugehen, aber sie hatten ja gar keinen Anlass. Und dann haben wir die neue Bewohnerschaft bunt gemischt, also sowohl natürlich durch die Mietstruktur und Mietpreisstruktur auch sehr, sehr viele geringverdienende Familien. Wir haben einen hohen Anteil an Single-Haushalten, wobei da jetzt noch nicht hintersteckt, ob alleinerziehend oder wirklich alleine. Dann haben wir natürlich auch einen verhältnismäßig hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchtbiografie. Und diese bunte Bewohnerschaft ist zum Teil eben nicht ganz so freiwillig da. Ich glaube, viele Familien würden lieber woanders wohnen, wenn sie es sich denn leisten könnten. Und sicherlich würde auch die ein oder andere Familie mit Fluchtbiografie lieber woanders wohnen, vielleicht in einem anderen Kontext, trotz der Nähe zu kulturell Gleichgesinnten, sage ich mal, oder kulturell ähnlich sich auch Verhaltenden. Und das ist schon eine Herausforderung.
Für mich ist ja, also die Beschreibung, glaube ich, würde ich jetzt meinen, die kann man an ganz vielen Stellen wiederholen. Von daher würde ich gerne im nächsten Schritt eher dahingehend zu sagen, so was können wir tun? Was können wir erstmal innerhalb des Gebietes tun? Was wird auch getan? Im zweiten Schritt würde ich dann aber auch nochmal den Blick nach außen werfen. Ne? Was kann man quasi tun, um so die Außensicht auf das Gebiet zu verändern? Reinhard, willst du an der Stelle nochmal einsteigen mit der Frage, ja, was beeinflusst tatsächlich das Image in dieser Binnensicht und wo kann man aus eurer Erfahrung heraus sinnvollerweise auch ansetzen?
Ich kann da nur nochmal sagen, also wir wollen ja jetzt hier auch nicht in so eine Begriffsdiskussion verfallen, aber ich denke, man sollte diesen Begriff Image oder auch dieses Ziel der Imageverbesserung nicht zu sehr ausweiten. Eigentlich bei allem, was geschildert wurde, ging es ja darum, die Lebensqualität zu verbessern, die Konflikte zu mindern, für die Menschen, die dort wohnen, ein vernünftiges Umfeld zu schaffen. Das sind ja die Kernaufgaben auch des Programms Soziale Stadt oder aller Städtebauförderungsprogramme. Und ich glaube, das Image spielt für die Menschen da vor Ort eigentlich eine sekundäre Rolle. Also Image eines Gebietes ist eigentlich für die wenigsten wahrscheinlich, wenn man sie fragt, warum sind sie hier hingezogen, wahrscheinlich ein Grund gewesen. Das ist anders in so hippen Gebieten, vielleicht wie Kreuzberg oder Nordneukölln, wo man jetzt Jugendliche fragt, warum seid ihr hergezogen? Ja, weil das so ein tolles Image hat. Da spielt das eine Rolle als Moment der Selbstdarstellung, ne? Weil man durch sein Wohnen sich selbst darstellen will. Das ist vielleicht auch in Zehlendorf so, dass man sagt, ich bin nach Zehlendorf gezogen, weil ich will das leisten. Also das ist dann eine andere Motivation. Das spielt aber für
unsere... Gibt es nicht auch die Situation, dass ich meine Adresse eher verstecke? und eher nicht sage, ah, ich wohne da.
Die gibt es schon, klar, weil man weiß, das hat einen negativen Beigeschmack, wenn ich das sage, dann bin ich hier auf der Verliererseite. Also es ist eher immer, wenn es ein negatives Image ist, dann für uns irgendwie relevant. Und da kommt jetzt die Frage ins Spiel, weil es ja ein Bild von außen ist. Ist es natürlich die Außenwahrnehmung. Das heißt, alles, was wir machen im Inneren, dass es da besser ist, das spricht sich ja nicht unbedingt rum. Und da haben wir auch mit dem Problem zu kämpfen, mit dem alle zu kämpfen haben, die Presse, die Medien, die uns diese Scharnierfunktion haben nach außen, die berichten natürlich lieber über Schlägereien und als über die Eröffnung einer neuen Grünfläche, weil das ist für die kein so tolles Thema. Und unsere einzige Chance ist da natürlich auch das nach außen zu kommunizieren, was sich im Inneren da bewegt, was sich da verändert, positiv verändert. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich ganz wichtig finde, ist natürlich, man muss gucken, wie kann man durch auch städtebauliche Maßnahmen vielleicht es schaffen, dass dieses Gebiet nicht für die Bevölkerung der Reststadt so was Exotisches bleibt, wo die nur so aus der Presse draus erfahren. Da hatten wir jetzt zwei Beispiele in Wuppertal in den beiden Gebieten, wo ich jetzt gerade die Begleitung abgeschlossen habe. Bei dem einen stand jahrelang so ein Gasometer, so ein Gasbehälter leer. Und da hat sich jetzt ein Investor die letzten Jahre gefunden und hat dort so eine Kletter-Sport-Event-Anlage eingebaut und ein Restaurant und eine Aussichtsplattform. Da kann man jetzt sagen, das ist eigentlich gar nicht unbedingt für die Bewohner so das Ding, weil das ist denen auch zum größten Teil zu teuer. Aber es führt dazu, dass darüber die Presse berichtet hat, dass der Name dieses Stadtteils mit diesem neuen Ding da verbunden wird, dass die Leute auch von anderen Stadtteilen dahin kommen. Und daran kann man anknüpfen und sagen, so, da machen wir jetzt das Umfeld anders, da machen wir vielleicht auch die Infrastruktur ein bisschen anders und nützen diesen Anknüpfungspunkt, dass die Leute dieses Gebiet neu erleben, anders erleben. Und damit ändert sich dann auch das Image. Und in dem benachbarten Gebiet hat die Montagsstiftung zum Beispiel jetzt so ein ehemaliges Textilunternehmen genommen und macht da jetzt eine Infrastruktureinrichtung draus mit Fördergeldern. Das wird dort auch das Image des Gebiets ändern. Das heißt, man muss solche Punkte sich suchen, wo man eben die Gebietsbevölkerung aus der Stadt in das Gebiet auch holen kann und dort positive Erfahrungen machen lassen kann. Weil das ist eigentlich die Grundlage. Man kann Menschen, glaube ich, nicht irgendwas ausreden, dass man sagt, ihr denkt falsch, ihr müsst das mal anders sehen, sondern die müssen die Erfahrung machen, Mensch, das ist doch gar nicht so schlecht. Oder man muss auch wirklich für reale Veränderungen sorgen und die dann kommunizieren. Das ist die einzige Chance.
Frau Hofmeister, Sie haben gerade so genickt, während Herr Edel sprach. Wie sieht es in Hegermühle aus?
Ja, das trifft ja ganz viele Aspekte. Also wir haben schon auch die Situation, was Sie gerade angesprochen haben, mit dem, ich nenne es mal Grund zu bleiben. Also wir haben Einzelhandelsstrukturen in Hegermühle, wir haben ein Ärztehaus, wir haben eine Stadtteilbibliothek. Das sind Momente, warum man als Nicht-Hegermühler, sage ich mal, nach Hegermühle kommt, aber man ist dann eben auch sehr schnell wieder weg. Also wenn man seinen Einkauf bei Rewe, Aldi, DM, wie sie alle dort heißen, erledigt hat, dann steigt man in sein Auto und fährt vom Parkplatz und hat im Grunde nicht hier gesehen. Man kann durchs Wohngebiet laufen, um den S-Bahnhof Hegermühle aufzusuchen oder andersrum zur Straßenbahn zu gehen. Aber den wirklichen, ich sag mal, Grund, nach Hegermühle zu kommen, sich dort aufzuhalten, beispielsweise weil es einen stadtweit besonderen Spielplatz gibt oder so, das haben wir halt noch, will ich mal sagen, nicht. Und ich glaube, dass das ein großer und wichtiger Punkt ist, um diese Diskussion oder auch diesen Austausch mit anderen Nichtbewohnerinnen dieses Wohngebiets anzuregen. Wir haben das immer so punktuell, wenn wir Feste machen oder irgendwelche tagesaktuellen Veranstaltungen haben, zum Weihnachtsfest oder Sport- und Spielefest unseres Bürgervereins, aber nicht, ich sage jetzt mal, dauerhaft. Und dann, und da gebe ich Herrn Endelt auch recht, das ist die Berichterstattung der Presse, die, ja, die kann man nur im Prinzip selber irgendwie versuchen, positiv zu beeinflussen, indem man da für entsprechenden Durchlauf und für eine entsprechend hohe Quote an Pressemitteilungen sorgt. Was ich vielleicht noch ergänzen wollte, ist auch das Thema, weil Sie es gerade sagten, dass man das nicht ausreden kann, so ein Image. Wofür ich aber immer werbe, ist, dass man mit den Gegebenheiten, die vor Ort herrschen, dass man sie nicht versucht, so zu beschönigen. Also das sind ja Gebiete in einer sozialen Stadt oder jetzt sozialer Zusammenhalt, die sind ja nicht ohne Grund in diese Programme aufgenommen worden. Und diese, ich sag mal, strukturellen Momente, die dafür und diese strukturellen Zahlen, die dafür natürlich dann auch gesprochen haben oder dazu beigetragen haben. Ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, ja, wir haben hier beispielsweise einen hohen Anteil an Familien, wo die Kinder den Zuschuss zu den Lernmitteln benötigen, aber das bringt das und das eben auch mit sich, weil wir haben die Familien besonders im Blick in der Schule oder über irgendwie Netzwerke im sozialen Zusammenhalt. Und so ein bisschen mehr darüber zu reden, was bringen diese Herausforderungen in der positiven Folge eigentlich mit sich und da gar nicht so sehr dieses Verstecken oder dieses Verständnis werben, weil das sind ja Dinge, die wir im Prinzip weder im Quartiersmanagement und zum Teil auch nicht in der Stadt in der Hand haben, sie langfristig irgendwie da zu ändern. Wir haben diese Familien in unserer Gesellschaft und wir haben diese Situation. Und dann ist die Frage, wie gehen wir im alltäglichen darüber reden, damit um? Und das finde ich nochmal wichtig, dass man wirklich auch so diesen Mut hat, einfach darüber zu reden und zu sagen, ja, es ist so. Und das bringt diese und jene Dinge mit sich. Und die sind wiederum gut für die Familien.
Mhm. Ja, ganz, ganz wichtiger, sehr schöner Punkt. Nochmal ein Bericht aus Küritz. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie Punkte im Quartier, die bewusst auch Menschen von außen in das Quartier ziehen, in das Quartier locken? Oh, lang genau. Sie nicken so.
Ja, ich würde das schon auch so sehen. Also es ist in der Vergangenheit das sogenannte Spieleband in Küritz gebaut worden, wo für die Jugendlichen, ich denke schon, ein attraktiver Treff entstanden ist mit Kletterwand und also sozusagen so ein paar Highlights, die gibt es eben in Küritz jetzt nicht nochmal an anderer Stelle nochmal und die wird es auch künftig nicht an anderer Stelle nochmal so geben. Dafür ist diese Stadt ja viel zu klein. So und dass es dann schon auch was Besonderes ist, dass in so einer, ja, eher von der Größe ländlichen Stadt es überhaupt so etwas gibt, ja. Oder jetzt vom BIWAG-Projekt bauen wir eben dort einen Innenhof aus, gemeinsam mit den Bewohnern, der einerseits Treff sein soll für das Quartier, aber wo von der Größenordnung eben auch Veranstaltungen stattfinden können, die eben dann auch die Gesamtküritzer anziehen werden. So. Und das Sommerfest jetzt im vergangenen Jahr war eben noch, ich sag mal, begrenzt von der Fläche beim Quartiersmanagementbüro auf ja, relativ kleinem Raum. Und theoretisch ist das sozusagen dann in Zukunft, wenn der Hof entsprechend fertig gebaut ist, dann Ende nächsten Jahres dann eben auch noch mal was anderes möglich. Oder die Stadt Küritz ist, das ist jetzt noch Planungsphase, sieht eben ein Nachbarschaftshaus im Quartier vor. Und das hat dann einerseits Versorgungsfunktion mit Angeboten für die Bewohner, aber da werden sich auch die Nicht-Küritzer dann von den Angeboten hinbewegen. So. Und es gibt jetzt eine Kita im Quartier. Klar, der überwiegende Teil der Kinder kommt aus dem Zwei, sagt der Wolf gerade, der überwiegende Teil der Kinder kommt eben aus Küritz-West, aber eben auch nicht nur. Das heißt, tagtäglich fahren Eltern dorthin und ja, bekommen eine gute Infrastruktur geboten. Jetzt vielleicht nicht mit einem, ich weiß nicht, ganz besonderem Kita-Konzept oder so, aber dafür wäre das Quartier dann auch ja, wiederum zu klein. So, ja. Und dann ist da wieder diese Nähe zwischen Kita und diesem jetzt zu bauenden Hof. Das heißt, die Eltern, die ihre Kinder bringen, werden eben auch rein räumlich sehen, da ist dann von der Gestaltung her ist da was passiert und das ist interessant, denn dort auch hinzugehen. Mhm. Und wir merken das jetzt über die BIWAG-Angebote, dass wir den also ganz einfachen Angeboten wie Mittagstisch oder Nähstube oder eben diesem Bau des Hofes sehr häufig in der Presse sind. Also da ist dann über die Koordinatoren intensiver Pressekontakt aufgebaut worden, dass ich sag mal wirklich regelmäßig, also wirklich mehrfach im Monat positiv berichtet wird, was jetzt nicht dazu führt, dass diese Angebote auch von Personen außerhalb von Küritz-West wahrgenommen werden. Aber ich glaube, es macht, dann einfach diese viele positive Berichterstattung in den Medien dann auch was aus. Und dann wird vielleicht auch nochmal was gesagt, dass es dort Gewalt mit tschetschenischen Jugendlichen gerade gibt. Aber dem ist sozusagen auch ein Gegengewicht gegenübergestellt. Ja, und also es ist Gott sei Dank so, dass eben die Presse dort nicht reißerisch auf das Negative geht, sondern dieses Positive durchaus als Leitartikel auch bringt. Das ist letztendlich ja auch so eine, ich sag mal, eine Errungenschaft der Pressestelle der Stadt, ja, dass das gelingt und dass das was macht und eben auch, aber eben auch nicht nur was im Image macht, sondern auch insbesondere was macht in der Selbstwahrnehmung der Bevölkerung. Also es ist ja auch so, dass sich die Bewohner manchmal selber ja eben stigmatisiert fühlen oder auch sich gegenseitig wieder stigmatisieren, also mit den unterschiedlichsten Communities. Und dass gerade das aber diese Angebote auch aufbrechen können, ja, dass wir über die Angebote eben diese unterschiedlichen Communities zusammenbringen können im Quartier und damit irgendwie, ja, dann vielleicht eine Aufgeschlossenheit entsteht im Quartier, die weitaus größer ist als vielleicht von Personen, die außerhalb wohnen. Hm. Also es hat dann auch eine politische Dimension, ja?
Ja, ich würde da bei den Quartiersmanagements aber auch nochmal anknüpfen bei der Frage, inwieweit wird ein Austausch auch über das Quartier hinaus mit dem Quartiers oder über die Angebote des Quartiersmanagements auch erreicht. Also es ist ja völlig klar, erstmal wird ein Quartiersmanagement ja eingerichtet, um sich um das Quartier zu kümmern. Das ist ja auch der Anspruch des Programms Soziale Stadt. Aber wir stellen ja in der Diskussion fest, wie wichtig es ist, quasi auszustrahlen über das Quartier hinaus. Gibt es da Angebote? Kann das gelingen, das über die Presse hinaus, Frau Langenau, wie Sie es gerade beschrieben haben, die Wahrnehmung der Aktivitäten in der Presse, darüber hinaus mit den Angeboten aus dem Quartiersmanagement auch Bevölkerung anderer Stadtteile mit erreicht wird, angesprochen wird oder zumindest mal nachgefragt wird, wer macht da so tolle Sachen? Darf ich da auch mal hinkommen? Oder warum gibt es das bei uns eigentlich nicht? Das wäre ja auch schon, also schon diese Frage, warum gibt es das bei uns nicht? Aus einem anderen Stadtteil zu hören, ist ja schon eine Menge Lob, ne? Wie sind Ihre Erfahrungen in Strausberg und Küritz?
Soll ich mal starten? Ja, kann ich gerne machen. Mhm. Also tatsächlich haben wir so ein paar Aktionen in den letzten 2,5 Jahren durchgeführt, die eine Strahlkraft, sage ich mal, hatten und wo, ich will jetzt nicht sagen stadtweit, aber zumindest in einzelnen Bereichen oder über bestimmte Multiplikatoren dann eben doch an anderen Orten in der Stadt gesprochen wurde, positiv gesprochen wurde. Wir hatten, jetzt muss ich kurz überlegen, die Pandemie begleitet uns seit 2 Jahren, wir hatten 2020 im Dezember eigentlich geplant, unser Weihnachtsfest, was wir 2019 das erste Mal durchgeführt haben, zu wiederholen. Es ging natürlich nicht. Wir haben es angepasst als ein Advent-to-go und haben dann Bastelangebote im Prinzip bei uns am Fenster an die Familien ausgegeben und das Corona-konform im Prinzip da irgendwie durchgeführt. Und es hat so eine gute Presse gehabt, dass wir sowohl von der Stadt gefragt und gebeten wurden, das im neuen Jahr dann wiederum zu wiederholen und haben dann ein Frühling-to-go letztes Jahr angeboten. Den Advent-to-go haben wir jetzt 21 wiederholt und da kam die Presse dann schon von sich auf uns zu und hat gefragt, macht ihr das wieder? Und das war so toll. Und das ist natürlich, ja, also das ja, ehrt uns natürlich auch, das freut uns und dann weiß man hat irgendwie eine gute Idee gehabt und zumal es wirklich den Erfolg, den wir uns erhofft hatten, im Wohngebiet auch gebracht hat. Und ansonsten haben wir festgestellt, dass wir, ja, also wir haben letztes Jahr irgendwie 22 Pressemitteilungen verschickt und es hätten noch mehr sein können. Die laufen bei uns über den Presseverteiler der Stadt. Da kommt eine Menge Rücklauf. Und wenn es nur mal eine kurze Nachfrage ist, ob wir dann immer mit großen Artikeln da irgendwo unterkommen, aber es wird zumindest drüber geredet und berichtet. Und wir haben mit der Pandemie einen Instagram-Auftritt eingerichtet, den Facebook-Auftritt im Prinzip intensiviert und ja, dieses, ich sag mal, Reden, Posten, Fragen. Also wir reden irgendwie drüber, was wir so tun. Und das natürlich im Wohngebiet und in der Stadt. Wir posten viel, weiß ich jetzt nicht, bräuchte ich den Vergleich, aber wir versuchen natürlich so oft wie möglich auch diesen digitalen und Austausch in den sozialen Medien irgendwie zu nehmen. Es könnte noch mehr sein. Ich glaube, das sind so Sachen, jedes Mal, wenn man irgendwie aus dem Wohngebiet was postet, merkt man schon auch, da kommt dann eben entsprechender Rücklauf. Und dann eben das auch rückzukoppeln, was wir da so reden und was wir da so posten und zu fragen, was ist angekommen bei euch, was hat euch davon besonders interessiert, was ist auch an Infos hängen geblieben und was wäre eventuell was euch interessiert. Wir hatten letztes Jahr den Fotowettbewerb, mein Jahr in Hegermühle, und haben wirklich fortlaufend jeden Monat mit einem neuen Thema, mit einem neuen Motto immer wieder aufgerufen, sich zu beteiligen, und aus den eingesandten Fotos hat dann unser Quartiersrat, beziehungsweise eine Jury bestehend aus einzelnen Mitgliedern des Quartiersrates ausgewählt, und aus diesen 12 Bildern ist ein Kalender entstanden, den wir jetzt seit dieser Woche im Rahmen unserer Sprechstunde ans Wohngebiet und an die Bewohnerschaft ausgeben, mit wirklich schönen Motiven, meist aus dem Wohngebiet oder aus dem Randgebiet, sage ich mal. Und damit stadtweit und vor allem in Hegermühle einfach so diese schönen Momente, wirklich schön im Sinne von optisch schön, ja, zu vermitteln, war sozusagen da das Ziel. Ja, und so versuchen wir irgendwie auch über diese Aktion, sage ich mal, da immer im Modus zu bleiben irgendwie.
Ich weiß, dass in Eisenhüttenstadt ein sehr ähnlicher, also es ist ein ähnlichen Fotowettbewerb jedes Jahr gibt mit einem Kalender seit vielen Jahren. Und ich kenne die Auflage nicht genau. Ich sehe nur die vielen Kisten immer wieder dann auch mal im Quartiersbüro stehen und denke, oh, das sind einige, die auf die Art und Weise eben auch an die Bevölkerung verteilt werden. Und auch im Chat hat Frau Milo aus Frankfurt-Oder geschrieben, dass eben gerade so eine Ausstrahlung eben auch gut funktionieren kann, um das Image oder die Wahrnehmung des Gebietes von außen mit zu verbessern. Aber meine Frage da auch nochmal an Reinhard Edel, kann man denn das messen, wie sich auch die Wahrnehmung eines Gebietes tatsächlich verändert? Also das ist ja was, das geht ja nicht von heute auf morgen. Man kann nicht einen Schalter umlegen und sagen, jetzt gibt es nur noch positive Presse von außen und dann ist alles gut, sondern das ist ja ein zäher Prozess. Woran macht man denn fest, dass sich da wirklich was tut? Oder was sind so Merkmale, dass man erkennt, ah, da tut sich was. Es geht in die richtige Richtung.
Ja, meistens ist das ja in dem Praxisfeld, was wir jetzt hier betreiben, eher so eine gefühlte Wahrnehmung, die wir irgendwie so erspüren. Es gibt da natürlich ganz, ganz sophistische Instrumente. Also ich habe ja eine Zeit lang auch in der Marktforschung gearbeitet. Da wird das natürlich standardmäßig gemacht in regelmäßigen Abständen. Aber was du auch sagtest, das Image ist eine zähe Geschichte. Ich hatte mal eine Gelegenheit, das war ganz witzig, 2000, da war die Expo in Hannover. Da kam die norwegische Botschaft auf uns zu und sagte, wir wollen das Image von Norwegen gemessen haben, und zwar vor der Expo und nach der Expo, weil die hatten aus ihrer Binnensicht, und da sieht man auch wieder, die Binnensicht ist eben was ganz anderes als die Außensicht, sich wahnsinnig Mühe gegeben, ein super Pavillon gemacht und dachten jetzt, wenn wir Norwegen auf der Expo in Deutschland so darstellen, dann kriegt das ein super Image. Und wir haben denen schon gesagt, also seid mal vorsichtig, so viel wird sich da nicht ändern. Aber sie waren so ganz begierig, das rauszukriegen. Und es kam, wie es kommen musste. Wir hatten vorher gemessen und haben danach gemessen. Und das Image war komplett das Gleiche. Will nur sagen, das ist eben nicht so leicht. Es kommt in erster Linie darauf an, Interesse zu wecken. Wer interessiert sich schon für Norwegen? Das tun die ja nicht mehr oder weniger, wenn da eine Expo ist, die sonst nichts damit zu tun haben. Das ist mit so einem Wohngebiet ja ganz genauso. Also man muss Aufsehen erregen, man muss auf sich aufmerksam machen und man muss eben, wie wir schon diskutiert haben, so Dinge machen, wo man auch Menschen erreichen kann. Das können Feste sein, das können Aktivitäten sein, Sportaktivitäten. So ein Fotowettbewerb ist eine gute Sache, weil der verbindet so ein Community-Building ins Innere mit dem, dass man es auch nach außen darstellen kann, sehr gut, ne? Und ich denke, auch Urban Gardening, das könnten auch so Orte der Begegnung sein, ne, die man nach außen öffnen kann, oder auch Musik oder solche Dinge, die da eine Rolle spielen können. Also das kann man immer mitdenken. Aber wie gesagt, ich muss immer sagen, das Image ist nachgelagert. Das ist also in zwei Punkten wichtig. Also was schon angesprochen wurde, wenn man sich seiner Adresse schämen muss, dann ist das wirklich, dann ist da Handlungsbedarf. Dann muss man sagen, wir müssen hier wirklich in diesem Gebiet am Image was machen, sonst laufen uns die Leute weg. Aber ansonsten ist das Image wichtig, aber jetzt nicht so eine zentrale Sache, weil es war ja auch schon diskutiert worden, man kann sich da auch verkämpfen, man kann da auch wahnsinnig viele Aktivitäten versuchen, das Image zu verbessern. Das, die Wirkung wird immer sehr begrenzt sein und wir haben ja nur begrenzt Zeit. Ne? Also wir können uns ja jetzt auch im Quartier nicht allen Dingen gleichzeitig mit großer Energie widmen, muss man Prioritäten setzen. Da würde ich immer sagen, das Image ist sicher gut, wenn man es mitbearbeiten kann, aber es steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund müsste stehen, und das finde ich wichtig, ist ja auch schon angesprochen worden, das ist so eine Gefahr. Ich habe jetzt kürzlich, letztes Jahr war das, mich in alle nicht in der sozialen Stadt befindlichen Großsiedlungsgebiete in Berlin begeben, habe da Interviews auch geführt und war erstaunt, wie groß die Lebensqualität da ist, wie zufrieden die Leute da eigentlich sind. Aber es gibt da eben auch Dinge, die ganz schwierig sind, wenn beispielsweise junge Familien ihre Kinder auf die Schule geben müssen. Dann fragen die, oh, was ist denn jetzt in der Schule und wer ist denn da sonst in der Schule? Ist das so eine qualitätsvolle Schule? Das ist für die wichtig. Denn wenn die den Eindruck haben, da kann ich mein Kind gar nicht hinschicken, dann kommen die auf die Überlegung, ich ziehe auch ganz mit der Familie raus. Und das müssen wir in den Gebieten verhindern. Das steht eigentlich im Vordergrund, weil dann rutscht uns das Gebiet sonst nämlich nach unten weg.
Ja, und die andere Frage ist für mich, wie gelingt es trotz eines vielleicht nicht so tollen Images von außen? Und da kann ich dem völlig folgen zu sagen, man kann sich da leicht verkämpfen, ne? Aber wie gelingt es trotzdem, das Gebiet attraktiv für Zuziehende zu machen? Dass die sagen, ich entscheide mich mit meiner Wohnstandortentscheidung für dieses Gebiet, auch wenn es in der Stadt vielleicht nicht den allerbesten Ruf hat. Was wären da die
Argumente, nur durch überzeugende Argumente. Da kann man nur sagen, hier findet ihr den Kita-Platz, hier findet ihr den Schulplatz, hier findet ihr die Ärzte, hier findet ihr Parkplätze, hier findet ihr Sportmöglichkeiten, hier ist Platz. In der Stadt, im Innenbereich ist alles eng und da kostet alles ganz viel und solche Dinge. Die muss man pflegen und kommunizieren. Das ist natürlich wichtig, klar. Aber die glauben die Leute auch nur, wenn sie stimmen, wenn die dann da die Eltern fragen und sagen, wie ist es denn auf der Schule? Und die sagen, ja, geht's drunter und drüber, ist das Image auch wieder schlecht.
Mhm. Herr Nolde vom VBQ hat einen interessanten Kommentar in den Chat geschrieben, in dem er sagt, positive Images lassen sich viel besser verstärken als negative Images beseitigen. Da ist es vielleicht manchmal auch einfacher, tatsächlich eher an einem ganz anderen Bild zu arbeiten, als immer so an den negativen. Er schreibt, da es wie hier vielfach betont mehrere Images in einem Stadtteil gibt, kann man eben gerade bei den positiven Aspekten sehr viel besser ansetzen und da sicherlich dann auch sehr viel mehr erreichen. Ich würde nochmal nach Küritz gucken. Was sind denn Ansatzpunkte bei Ihnen, um quasi an dieser Wahrnehmung des Gebietes zu arbeiten? Welche Erfahrungen machen Sie? Was verändert sich, hat sich verändert in den letzten Jahren?
Ich nehme mal an, die Frage geht jetzt mal in unsere Richtung als Kommune. Wird ja da auch noch mal ein Stück zurückrudern. Frau Lankenau, Ingrid hat es ja vorhin angesprochen. Wir hatten 2017, 18 überlaufend ja auch beispielsweise Freiraumwerkstätten damals anberaumt, indem wir verschiedene Grüppchen sozusagen aus Küritz West und natürlich Sandküritz angesprochen haben, um dieses Quartier Küritz West oben mit zu verbessern, zu entwickeln. Woraus sich dann natürlich nachher das Spieleband mit als erste umsetzbare Maßnahme herauskristallisiert hat. Das ist natürlich, ich finde, jetzt so von der Optik, sucht es schon seinesgleichen. Das ist schon ein sehr cooler Begegnungsort. Der ist nicht entstanden, weil wir als Verwaltung das wollten oder nur 3-4 Jugendliche, sondern eben entstanden mit der Bevölkerung. Hatten wir 4 verschiedene Expertenworkshops. Ich gucke nebenbei nur auf den Monitor, da steht es nämlich so schön drauf. Der bestand zum einen aus Kindern und Jugendlichen als separater Workshop, aus den Einwohnerinnen selbst und Bewohnerinnen von Küritz. Separat nochmal betrachtet die Senioren und Seniorinnen und die Experten, so Menschen, die im Umfeld der Sozialarbeit aktiv sind, Quartiermanagement, Verwaltung, Vereine und so weiter. Und haben sich viele Ideen rausgegründet, wozu dann die Bevölkerung quasi die Entscheider mit waren, wo wir ansetzen sollen. Und dazu zählt auch Ingrids Wohnhof 3, war die Zahl richtig? Ja, ne? wo ihr das mehr Generationen.
Ja, ich bin bei Zahlen nicht mehr so stark.
Also, oder halt so ein bisschen
ich glaube, es ist die drei.
Oder halt so ein bisschen geklustert und dort sollten sich die Ideen der Menschen wiederfinden. Was das, wie gesagt, zumindest getan hat. Weiterhin ist es ja so, dass auch in Küritz-West baulich sich verändert hat durch die Nahversorgung. Der Großanbieter Rewe hat ja ein komplett neues Einkaufszentrum dort ermöglicht. Also sprich, der sogenannte alte Prignitz-Center mit verschiedenen kleineren Ladengeschäften wurde abgerissen, umgebaut, neu gebaut, sodass eine größere Einkaufsmöglichkeit besteht mit noch so Klamottenladen hier, Taco und NKD und solche Deichmann, genau, danke. Dass noch so gut wie geht Ärzteversorgung vor Ort ist, haben wir ja natürlich auch noch Brille, Friseur, soweit ist auch noch alles mit vorhanden. Frauenarzt, das sind wichtige Argumente, die Herr Enid vorhin auch angesprochen hatte. Also das Wohnumfeld besticht ja nicht nur darin, dass es alles friedlich, Freude, Eierkuchen ist, sondern man muss viele Angebote vorfinden können, die kurzwegig erreichbar sind. Wir haben eine Verbindung zur Stadt, also zur Altstadt geschaffen, die sich, ich weiß jetzt nicht, ob Sie alle die Lage von Küritz West und so weiter so direkt vor Augen haben, aber die lässt sich durch den Rewe direkt übergehen. Dort ist ein Promenadenbereich geschaffen worden, der noch ein paar kleine Aktivitäten als Gerätschaften mit sich bringt, wo man so ein bisschen Trimmlichtfahrt sozusagen nutzen kann, um schneller in der Innenstadt zu kommen oder natürlich auch andersrum. Die Straße selbst, Straße der Jugend, ist ja so die Hauptstraße, wenn man so will. Die wird gerade komplett umgebaut auf dem größeren Rahmen, sodass die Verbesserung der Fußwege, Radwege dann am Ende bei rauskommen wird oder mittlerweile ja schon zum Teil ist, was auch ein Thema der Älteren war. Natürlich immer diese Stolperfallen von den alten Bürgersteigen. Man muss wissen, Küritz West oder der Bereich Straße der Jugend ist ja 1990 weiterentwickelt, ausgebaut worden und nun gucken wir auf die Jahreszahl lange her. Dementsprechend muss da auch angegriffen werden. Und ich glaube, das ist sehr wohl wichtig, dass auch die Infrastruktur Wege, optische Anreize in so einem Wohnviertel ganz große Rolle spielen. Und da muss man weiterhin arbeiten. Dazu haben wir ja unser Quartiermanagement, um niederschwellig die Leute ihre Ideen noch abzufragen oder welche Wünsche habt ihr? Kaffeeklatsch. Kaffeeklatsch ist ein kleines Angebot, was Quartiermanagement damals eingerichtet hat. Da treffen sich die älteren Herrschaften. Da kommt Frau Görke als Bürgermeisterin mit vorbei und man hat die Möglichkeit, unkompliziert auch mal eine Verwaltung Bericht, sag mal, oder Sorgen anzutragen. Da sind offene Ohren oder wir selber sind mit bei. Es gibt viele Konstrukte. Wichtig ist, diese Zuhören und von dem Zuhören, was man mitnimmt, auch zeitnah umzusetzen oder auch transparent zu halten. Das, denke ich, ist ein ganz großer Punkt. Nur weil wir den Bedarf mal irgendwann erfragt haben oder ganz viele Zettel ausgefüllt haben, heißt das noch lange nicht, dass die Leute das Gefühl haben, es ist irgendwo angekommen und wird daran gearbeitet. Ne? Also das ist ein man braucht immer einen langen Atem. Wir haben vielleicht tolle Ideen, denken, es ist toll, mag aber beim Empfänger noch nicht ganz so toll sein. Also immer mitnehmen, Rückkopplung geben.
Da passt auch der Hinweis von Herrn Nolde im Chat dazu, dass ja auch vom Zeitgeist abhängig ist, was positiv ist. Das kann sich auch verändern. Ist es das seniorengerechte Quartier oder vielleicht eher das klimagerechte? Und das verändert sich ja durchaus auch. Das bringt mich aber dazu, auch auf der strategischen Ebene nochmal anzusetzen. Alle für alle sozialen Stadtgebiete im Land Brandenburg gibt es ja integrierte Entwicklungskonzepte. Die sind ja Voraussetzung auch für die Förderung. Da werden natürlich auch Entwicklungsziele formuliert. Aus meiner Sicht relativ selten werden aber tatsächlich so griffige Leitbilder, Slogans, Visionen, positive Visionen auch für die Quartiersentwicklung beschrieben. Ist das nicht vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, wirklich mit einer sehr offensiven Imagekampagne da auch Wirkungen zu erzielen? Ich weiß, dass in Eberswalde im Brandenburgischen Viertel gerade die Bundesgenossenschaft ja sehr intensive Imagearbeit betreibt, indem sie versucht, über einen quasi Branding-Prozess sich einfach anders auch als Wohnungsunternehmen wahrgenommen zu werden. Wie sind Ihre Einschätzungen? Hat das Effekte, Rainer, vielleicht auch aus deiner Erfahrung übergreifend? Macht das Sinn oder ist das eher ein, naja, man lässt einen Ballon steigen, der aber ja auch nachhaltig untersetzt sein muss. Nur das Reden alleine kann es ja auch nicht sein oder nur das Bild.
Also grundsätzlich ist das immer gut, also weil es, man muss sich ja fragen, was haben wir hier auch für Stärken? Was wollen wir nach außen darstellen und was wollen wir auch wirklich entwickeln, dass man das als Stärke wahrnehmen kann? Und da finde ich es auch nochmal wichtig, dass jetzt auch die Wohnungsgesellschaften da ins Bild rücken sozusagen, weil die sind da ja ein ganz wichtiger Akteur. Das ist ja schon sozusagen auch schon prägend für das Erscheinungsbild eines Gebiets. Ne? Sieht das modernisiert aus oder ist das eine sehr zurückhaltende Eigentümergruppe, die da nichts macht an den Fassaden als Beispiel? Also da muss man sich abstimmen mit denen und das sollte man auch mit denen gemeinsam machen. Und da hat man es ja auch leider oft in den Gebieten oder ab und zu in den Gebieten mit Eigentümern zu tun, an die man gar nicht rankommt, die zum Teil nur als Milchkühe verwendet, die Häuser, und sich gar nicht darum kümmert, was da passiert. Also wie gesagt, da muss man schon mit denen das zusammen entwickeln und dann auch umsetzen und kommunizieren. Aber wie gesagt, im Zentrum steht eigentlich erstmal, wie kann man das Gebiet so attraktiv machen, dass die Leute da auch wirklich gerne wohnen.
Aber würdest du sagen, so ein offensiver, wirklich Leitbildprozess, den man ja durchaus auch mit den Bewohnern und Bewohnerinnen vor Ort organisieren kann, hat da nochmal einen zusätzlichen Effekt oder ist so, naja, das klassische integrierte Entwicklungskonzept eigentlich auch völlig ausreichend, weil da sind die Maßnahmen definiert, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Das ist ja das Konkrete, das so eine Vision, um drüber zu packen, ist ja ein bisschen, auch nochmal ein bisschen Schaumschlägerei oben drüber. Aber vielleicht vertragen die Gebiete genau das auch und brauchen es auch.
Label ist natürlich immer gut für die Kommunikation, weil es soll ja das, was man machen will, auf so einen Begriff bringen, der dann irgendwie wirklich einprägsam ist. Das muss es aber dann auch leisten. Es gibt ja oft auch so krampfhafte Versuche von Kommunen, sich da irgendwelche Slogans zu geben. Da lächelt man ja oft dann nur drüber. Also es muss auch überzeugen. Ne? Aber es macht schon Sinn, es zu versuchen, aber nicht auf Teufel komm raus, würde ich mal sagen.
Okay, mit dem Blick auf die Uhr, da haben wir unsere Stunde schon wieder fast gefüllt. Vielleicht ganz kurz zusammenfassend, haben wir ja eigentlich alle miteinander immer wieder festgestellt, was wir brauchen in den Gebieten, ist eigentlich so eine positive Aufbruchsstimmung, die sich festmacht an entweder ganz konkreten Maßnahmen. Das können Dinge wie im Freiraum sein, in Küritz, in Brandenburg an der Havel, erinnere ich mich, in die Erweiterung der Skateanlage, die quasi deutlich über das Quartier hinaus ausstrahlt. Das Thema Infrastrukturen haben wir angesprochen, gute soziale Infrastrukturen, die Menschen auch außerhalb des Quartiers mit ansprechen. Und wir haben das Thema auch von Einzelaktionen, Festen, Aktivitäten, auch der Angebote des Quartiersmanagements angesprochen, die da eine hohe Relevanz haben, um quasi so eine Aufbruchsstimmung auch zu erzeugen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch festgestellt, wir sollten uns an der Frage des Images nicht verkämpfen. Es geht darum, quasi das Gebiet für sich zu entwickeln und da anzusetzen, wo wir auch mit dem Quartiersmanagement ja in aller Regel ansetzen, quasi die Bedingungen, die Lebenssituation für die Menschen vor Ort so gut wie möglich zu gestalten. Damit würde ich mich an der Stelle, es sei denn, Sie haben noch Punkte, die Sie gerne ergänzen möchten oder wo Sie sagen, da liegt Ihnen noch was auf der Seele. Genau, Frau Lang, genau, gerne.
Ja. Also es gibt für mich noch einen Punkt, aufgreifend diesen Zeitgeist von Herrn Nolde eingebracht. Und wir haben eben anfangs über die Presse und gesprochen, aber Frau Hoffmeister sprach das ja auch schon an mit Facebook und anderen Medien. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, sich auch neuen Medien zu öffnen, so. Also wir haben uns jetzt in Küritz West eben an eine Webreportage herangewagt, wo eben dann mit Video, mit Audiobeiträgen kontinuierlich eben auch nochmal unabhängig von der Presse dann berichtet werden kann, zumindest solange das Projekt Diakomma dann läuft. Und also mir ist es einfach nochmal ein Anliegen auch, dass diese digitalen Medien eben auch Einzug halten. Also so ein Kalender, das ist ja vielleicht ganz nett und das ist eben auch für eine bestimmte Generation nett. Die hängt sich das auch gerne in die Küche oder ins Wohnzimmer. Aber eine andere Generation kriegt vom Onkel jedes Jahr einen Kalender zu Weihnachten und der wandert direkt in den Papierkorb. So. Und dass das einfach auch mitgedacht wird, sich diesen neuen Medien aktiv zu öffnen. Das wäre mir nochmal ein Anliegen, weil ich glaube, da könnte bei vielen sozialen Stadtgebieten noch Bewegung reinkommen. So.
Ja, vielen Dank, ganz wichtiger Hinweis. Also wir haben durchaus auch die Erfahrung gemacht in der Begleitung von sozialen Stadtquartieren, dass wir durch die Nutzung der sozialen Medien auch in Befragungen plötzlich ganz andere Bewohnergruppen auch erreicht haben, pandemiebetrieben. Ja. Pandemiegetrieben, schiebt man vieles in den digitalen Raum, probiert damit auch gerade Befragungen im digitalen Raum und stellt fest, wenn ich das über das Quartiersmanagement und den Instagram- oder Facebook-Account breit streuen kann, kommen plötzlich die 25- bis 35-Jährigen und beteiligen sich an einer solchen Befragung, die wahrscheinlich niemals zu einer Bewohnerveranstaltung gekommen wären, weil sie zu dem Zeitpunkt gar keine Zeit haben, weil sie Kinder betreuen müssen. Mhm. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir sicherlich auch im Weiteren nochmal weiter aufgreifen sollten. Und dieses weiter aufgreifen sollten, das gilt auch für das Thema insgesamt. Denn wir werden ja als Städteforum über die digitale Reihe hinaus auch unsere Arbeitskreise wieder aufnehmen. Auch da sind wir ja permanent auf der Suche nach Themen, die Sie interessieren, die Sie auch gerne jederzeit an uns herantragen können. Ich glaube, diese Frage Erfahrung, Umgang mit digitalen Medien in den Quartieren wäre da durchaus eines, was man sehr gut nochmal vertiefen kann. Auch wenn bei Ihnen Fragen offen geblieben sind, wo Sie sagen, die würden wir gerne im Weiteren nochmal vertiefen oder da ist ein Aspekt völlig ausgeblendet worden, der sollte doch mal betrachtet werden im Rahmen eines Arbeitskreises. Oder Sie haben ganz andere Themenvorschläge. Teilen Sie uns die mit. Wir stehen als Städteforum für Sie zur Verfügung. Damit möchte ich allen Teilnehmenden, allen Referentinnen und Referenten des heutigen Tages ganz herzlich danken für diesen kurzen Blick in ein Themenfeld der sozialen Stadtentwicklung. Wir werden im Weiteren natürlich unsere Ausgaben Städteforum Digital im Jahr 2022 fortsetzen. Die Arbeitskreise, Fachveranstaltungen und hinweisen möchte ich auch in dem Kreis nochmal auf den Innenstadtwettbewerb, der ja am 29. November ausgelobt worden ist vom Bündnis Lebendige Innenstädte. Das Städteforum ist Teil des Bündnisses und übernimmt für das Bündnis die Geschäftsstellentätigkeit für diesen Innenstadtwettbewerb. Ursprünglich, die ursprüngliche Abgabefrist 18. Februar ist aufgrund der aktuellen Pandemiesituation verlängert worden bis zum 4. April. Das heißt, es können da natürlich noch Beiträge auch neu entwickelt werden. Man kann sich Gedanken machen. Wir stehen auch gerne zur Verfügung, wenn Fragen dazu auftreten. Was kann da eingereicht werden? Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass da Beiträge dabei sein können, Innenstadtstärkung und Verknüpfung zu den sonstigen Stadtteilen in unseren kleinen Städten im Land Brandenburg. Sind das ja alles in aller Regel kurze Wege, die damit verbunden sind. Damit würde ich Ihnen für heute ganz herzlich danken. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, bleiben Sie zuversichtlich und bleiben Sie dem Städteforum gewogen, auf dass wir weitere viele schöne gemeinsame Veranstaltungsformate auch durchführen können. Ganz herzlichen Dank und erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss.